Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Uwe Schneidewind, Transformationsforscher und ehemaliger Oberbürgermeister von Wuppertal.
Carsten, wir treffen jetzt gleich Uwe Schneidewind. Der war Unipräsident, der war Präsident des Wuppertal-Instituts und zuletzt 5 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Hast du dir mal überlegt, in die Politik zu gehen?
Also ich weiß nicht, ich glaube, Politik wäre nichts für mich. Ich bin wahrscheinlich da zu ungeduldig und das wäre für mich vielleicht zu frustrierend wahrscheinlich.
Das Interessante ist ja, er hat ein Buch geschrieben über diese Zeit, nennt sich Dienstschluss. Ist nicht nur eine Retrospektive auf die Verhältnisse in diesem Politikbetrieb, sondern auch ein Mutmacherbuch, sich von diesen Strukturen, Prozessen, aber auch den persönlichen Befindlichkeiten nicht abbringen zu lassen.
Ja, ich habe großen Respekt davor, dass jemand genau in diesem Bereich wirkt und die Kraft aufbringt, das zu tun. Also insofern bin ich sehr, sehr interessiert daran, was er zu erzählen hat. Also auf geht's, Michael, mit Uwe Schneidewind.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Uwe Schneidewind. Lieber Uwe, du bist für mich ein Grenzgänger zwischen den Welten Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik, der nicht nur in ihren unterschiedlichen inneren Logiken und Wirkmechanismen sich auskennt, sondern sie in öffentlichen Diskursen auch miteinander verbindet. Du bist jemand, der aktiv in diesen Bereichen gearbeitet und Verantwortung übernommen hat. Als Professor der Ökonomie an der Uni Wuppertal mit den Schwerpunkten Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit sowie an der Uni Oldenburg, deren Präsident du am Ende auch warst. Als Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, einer international anerkannten Denkfabrik im Bereich Impact- und anwendungsorientierter Nachhaltigkeitsforschung, sowie als Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Als direkt gewählter Oberbürgermeister von Wuppertal für Bündnis 90 Die Grünen warst du dort verantwortlich in den letzten 5 Jahren von 2020 bis 2025. Über deine Amtszeit als Oberbürgermeister hast du das Buch Dienstschluss geschrieben, warum die Verwaltung nicht vorankommt und was zu ihrer Modernisierung getan werden muss. Lieber Uwe, lass uns den Scheinwerfer auf die Kommune richten, die bürgerinnennäheste Politik- und Verwaltungsebene, deren Funktionieren über unsere Demokratie, über ein gerechtes, respektvolles und nachhaltiges Zusammenleben entscheidet. Lieber Uwe, schön, dass du heute unser Gast bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Ich sagte gerade, die Kommune ist die bürgerinnennäheste Verwaltungs- und Politikebene. Was ist das Besondere an der Kommune? Warum ist sie so wichtig für unsere Demokratie?
Also das war für mich eben auch so ein Grund, wenn in die Politik, dann nur auf dieser Ebene, weil du eben natürlich eine ganz andere Form von Rückkopplung hast. Das auch in so einer Funktion als Oberbürgermeister bist du ja auch nochmal beschenkt damit, dass es, glaube ich, kaum einen anderen Menschen in der Stadt gibt, der eigentlich auf jeden in so einer Stadt zugehen kann und auch in die Kommunikation gehen kann. Und das ist natürlich dann in Städten, die nochmal durch eine besondere Vielfalt ausgezeichnet sind, nochmal eine ganz, ganz besondere Qualität, weil du tauchst plötzlich auch in Welten ein, in denen du vielleicht vorher noch überhaupt gar nicht unterwegs warst. Und das ist natürlich in so Zeiten, in denen sich die Gesellschaft insgesamt wandelt, hat das natürlich eine unwahrscheinliche Qualität, dass es solche Orte gibt, wo das fühlbar wird. Und ich habe ja viel Politikberatung auch auf den übergeordneten Ebenen gemacht und da hat man dann auch mal wieder gespürt, das ist sehr, sehr weit weg dann auch von der konkreten und gefühlten Rückkopplung mit Menschen.
Das heißt also, das Funktionieren einer Verwaltung in einer Stadt, in einer Gemeinde ist am Ende auch dafür verantwortlich, wie gut die Demokratie funktioniert, wie gut Demokratie wahrgenommen wird als eine funktionierende Demokratie?
Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Das wird ja manchmal in Sonntagsreden dann noch extrem überhöht, weil ganz klar, ganz viel Staatshandeln nimmt Bürgerinnen und auch ein Bürger, der unmittelbar vor Ort war. Ne? Kriegst du einen Termin im Einwohnermeldeamt? Klappt das eigentlich mit der Sauberkeit in den Straßen? Fühlst du dich sicher? Wann wird denn die Straße endlich mal saniert? Also all diese Fragen, wo man das Gefühl hat, hier muss doch Staat mal liefern. Das wird vor Ort extrem sichtbar und darum hat das da eine gewisse Unmittelbarkeit. Aber wenn man sich natürlich die Diskussionen in Gesellschaft anschaut, dann sind auch die anderen Politikebenen durchaus präsent, ne? Und die Menschen ein Gefühl haben auch für Zusammenhänge. Also das, insofern bleibt auch nicht alles an uns hängen. Ne? Die Leute wissen auch schon, wann europäischer Bundes- oder Landesebene einiges dann auch schiefläuft. Aber vor Ort ist die Intensität, mit der man mit Staat und staatlichem Handeln zu tun hat, natürlich besonders intensiv.
Was hat dich daran interessiert, diese Rolle Oberbürgermeister auszuüben? Was macht diese Rolle so besonders?
Ich glaube, das sind, sagen wir mal, so zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, ich bin immer schon unterwegs gewesen in der Frage, wie verändern sich eigentlich Gesellschaften, wie finden Veränderungsprozesse statt. Und wenn du dann die Chance bekommst, so ein Amt wahrzunehmen, das ist natürlich nochmal ein Deep Dive, ne, in die Frage, was geht eigentlich, an welche Grenzen kommt man. Aber so ein Oberbürgermeisteramt, das kannst du nicht machen, wenn das für dich nur so eine Art technisches oder intellektuelles Projekt ist, sondern man braucht schon auch eine Leidenschaft dann für die Stadt, in der man die Verantwortung wahrnimmt. Und ich bin ja 2010 nach Wuppertal gekommen, also relativ spät. Ich bin kein geborener oder aufgewachsener Wuppertaler. Aber mich hat von Anfang an das infiziert, diese ganz besondere Form, ja, vom bürgerschaftlichen Engagement, von wir nehmen die Stadt in die eigene Hand und treiben Dinge voran. Und mit diesen Communities in der Stadt hatte ich eben sehr, sehr engen Austausch. Und das Gefühl, jetzt so eine Rolle wahrzunehmen und mit dieser Energie in der Stadt zu arbeiten, das war schon ein wichtiger Faktor. Und dann ist Wuppertal natürlich auch ansonsten so eine Stadt, die beginnt mit der Schwebebahn, ihrer ganz besonderen Tallage, viele Elemente hat, ne, die dazu führen, dass man sich sehr, sehr schnell in sie verliebt, ne, wenn man erstmal etwas tiefer eingetaucht ist.
Kannst du mal beschreiben, in welchen Zwängen, Sachzwängen, in welchem Korsett sich so ein Oberbürgermeister befindet, was alles auf diese Person einstrahlt an äußeren und inneren Einflüssen? Weil wenn ich das so beobachte in den Kommunen, dann ist schon diese Rolle Bürgermeister, Oberbürgermeister schon eine sehr, sehr herausgeragende. Oftmals kennt man außer dieser Person überhaupt keinen anderen Politiker, keine andere Politikerin in der Stadt oder in der Gemeinde. Kannst du das mal beschreiben, wie so das Umfeld ist, in dem so ein Oberbürgermeister, in dem du agiert hast?
Ja, gerne. Also ich meine, das ist ja auch etwas, was für mich jetzt eine wichtige Rolle in dem Buch gespielt hat, das mal so etwas systematischer zu entwickeln. Also ich glaube, da spielen so vier Ebenen eine zentrale Rolle. Das eine ist der politische Raum, in dem du dich bewegst und der durchaus sehr, sehr stark durchdrungen ist durch unterschiedliche Formen der Machtpolitik. Du musst Mehrheiten organisieren, du hast immer wieder damit zu tun, dass überall in der Stadtpolitik natürlich Akteure und Akteure sind, die ein hohes Interesse daran haben, dass du nicht erfolgreich bist, dass jemand der eigenen Partei das nächste Mal wieder übernimmt. Also man ist von vornherein, muss man in Feindesland politische Mehrheiten organisieren, stabilisieren und auch durchführen. Das ist sozusagen die eine Kulisse, die einen fordert. Die zweite, man ist gerade in der Großstadt natürlich Chef einer großen Verwaltung. In Wuppertal weit mehr als 5000 Menschen, also man ist Führungskraft. Man muss sehen, wie schafft man das eigentlich, dass dieser Apparat im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, der Stadt, der großen Veränderungsherausforderungen auch funktioniert und arbeitet. Und damit hat man dann mit allen Dimensionen zu tun, die gutes Management erfordern. Eine dritte Randbedingung, die jetzt immer belastender wird, man muss das unter extrem knappen Ressourcen tun, weil die Kommunalfinanzen gerade in Städten wie Wuppertal sind extrem eng, du schöpfst nicht aus den Vollen und du hast auch gar keine Möglichkeiten, indem du jetzt neue Märkte erschließt, die auch neue Einnahmequellen erschließen, sondern die Möglichkeiten, diesen Ressourcenspielraum zu erhöhen, sind oft begrenzt. Das heißt, man muss sehen, dass man unwahrscheinlich viele andere Kräfte auch in der Stadt mobilisiert, damit es vorangeht. Und das vierte ist diese Dimension, die du eben auch angesprochen hast. Was macht das mit eigentlich persönlich? Ne? Weil man ist in Projektionsfläche für all das, was in dieser Stadt funktioniert und nicht funktioniert. Und ist damit natürlich in einer ständigen Sichtbarkeit. Du hast 360.000 Menschen, die dich sehr genau beobachten, die dich oft dann sehr viel schneller, sehr viel besser kennen, als du dich selber kennen möchtest. Also deine Flanken sind sichtbar, damit wird dann auch politischen Raum natürlich gespielt. Du hast in diesen heutigen Zeiten mit unwahrscheinlich viel negativer Energie in den Social Media, zum Teil auch natürlich in den Medien insgesamt zu tun, weil deine Leistung und deine Nichtleistung sehr genau beobachtet werden. Und du bist, ich nenne das in so einer Art Waschmaschinenmodus, du hast als Oberbürgermeister in der Regel ja 7 Tage in der Woche 10 bis 12 Termine, das heißt im Halbstundentakt stellst du dich immer wieder auf neue Kontexte ein, bist in deiner ganzen Empathie gefordert und das ist eben häufig so, du sitzt dann am späten Abend zu Hause, hast du das Gefühl, war ein ganz spannender Tag, habe auch einige interessante Sachen gemacht, aber erinnerst dich vielleicht ungestützt gerade mal nochmal an 50% und dann geht es am nächsten Tag wieder in den Schleudergang. Das heißt, solche Nachklingzeiten, das einzuordnen, oder eben auch mal Raum zu haben, etwas breiter und strategischer zu denken, das ist unwahrscheinlich eingeschränkt. Und da muss man natürlich die entsprechenden Umgangs- und Coping-Strategien mitentwickeln. Und gerade wenn man in dem System nicht groß geworden ist, und das habe ich eben auch gemerkt, wow, dann trifft einen das erstmal so mit voller Wucht, ne? Und erfordert dann auch nochmal sehr, sehr viel, dann auch Selbsttransformation und ringt einem viel Bewunderung für die ab, ne? Die da in der guten Form auch mental mit dieser Konstellation umgehen.
Gerne mal ganz kurz vielleicht eine kleine Abzweigung machen, weil ich das ganz spannend fand, was du gerade gesagt hast. Ein Wort hat mich so positiv getriggert, das Wort Rückkopplung. Und ich kann mir vorstellen, so wie du es dargestellt hast, dass es natürlich eine sehr enge Resonanz zu den Bürgerinnen und Bürgern gibt. Wenn man mal so ein bisschen schaut auf die Ebenen der Politik oben drüber, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht dieser Resonanzraum, die Bürgernähe, so ein bisschen verloren gegangen ist. Würde mich gerne mal deine Perspektive dazu interessieren. Also hast du auch das Gefühl, dass die Politik nahe an den Menschen auf den höheren Ebenen, sage ich mal, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist? Und dass vielleicht auch deswegen die ein oder andere Strömung stärker geworden ist, die vielleicht antidemokratisch ist?
Also ich glaube, es ist auch schwerer geworden, weil natürlich früher war eine Gesellschaft auch sehr viel homogener. Das heißt, diese Rückkopplung, die natürlich auch Politiker auf einer nationalen Ebene immer wieder in das Konkrete haben, und das haben die ja auch, ne? Ich meine, die sind bei Besuchen vor Ort, die haben selber natürlich lange dann vorher vielleicht als Abgeordneter in den Wahlkreis vertreten und haben damit natürlich für einen bestimmten Ausschnitt von Gesellschaft immer noch wieder eine Rückkopplung. Aber heute sind natürlich die Situationen so unterschiedlich, ne? Es sind der Frage Land, Stadt, Ost, West, ne? Unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Das heißt, es wird dann unendlich schwer, wenn du auf einer Bundesebene nur mit einem gewissen Segment rückgekoppelt bist, dann hast du aber ganz, ganz viele andere Perspektiven nicht im Blick und machst dann eine Politik, wo unendlich viele Leute enttäuscht sind, weil sie sagen, hey, hat der überhaupt keine Idee davon, was hier eigentlich vor Ort abläuft, weil er hat eine Idee davon, was vor Ort abläuft, aber nur aus diesem kleinen Segment, das er selber kennt. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn du in der konkreten Konstellation vor Ort bist. Und ich glaube, deswegen entsteht das Gefühl bei vielen, die sind komplett abgekoppelt, weil es immer mehr gibt, wo sich diese Wirklichkeitsrückkopplung in der Politik eben überhaupt nicht mehr deckt mit der Erfahrung von Menschen, die in ganz anderen Segmenten unterwegs sind. Also darum, da habe ich hier noch nicht mal das Gefühl, dass die Kontakte geringer geworden ist. Nur das, was an Kontakten da ist, gibt einem immer weniger wirklich ein gutes Bild davon, was in der Breite draußen eigentlich unterwegs ist.
Hast du das Gefühl, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ungeduldiger und auch vielleicht teilweise ungerechter sind mit den Menschen, die uns in den politischen Ämtern und Mandaten vertreten?
Ja, natürlich. Also, weil in solchen ja zum Teil auch weit entwickelten Wohlstandsgesellschaften, ne, wir haben uns auf einem Komfort, ein Sicherheitsniveau, auch ein Dienstleistungsniveau von Staat eingeschwungen, dass wenn da irgendwas nicht funktioniert, diese Unzufriedenheitsschwelle sehr viel niedriger da ist. Ne? In den 50er und 60er Jahren, wo klar war, hey, alle müssen wir jetzt anpacken, das ist ein bisschen härter, ich muss auch selber Dinge in die Hand nehmen. Da habe ich ja bestimmte Erwartungshorizonte gar nicht gehabt, sowohl im Hinblick auf privaten Komfort, auf eine Dienstleistungsqualität, aber auch auf das, was ein Staat leisten kann und nicht leistet. Und das ist heute eine Selbstverständlichkeit, ist immer schwieriger einzulösen, ne? Und deswegen werden die Leute einfach sehr, sehr viel unzufrieden. Ne? Hat auch damit zu tun, dass es uns immer besser gegangen ist und wir das jetzt als das neue Normal nehmen. Ne?
War es für dich einfacher, als Seiteneinsteiger sozusagen aus der Wissenschaft oder auch aus der Zivilgesellschaft kommend in die Politik zu gehen und dann sofort so ein Amt zu übernehmen? Oder sagst du in der Retrospektive, es wäre schon besser gewesen, ich wäre mehr in diesem Politikbetrieb gut ausgebildet worden?
Also ich habe einen Faktor komplett unterschätzt. In diesen ja komplexen Gemengelagen, ne, die so eine Entwicklung von Stadt bedeutet, wo ja ganz viele Bürgerinnen und Bürger, auch viele derjenigen, die in dem Politikbetrieb dann vor Ort unterwegs sind, gar nicht in der Lage sein können, ne, all diese Zusammenhänge in ihrer Komplexität sich zu erschließen, da ständig unterwegs zu sein, spielt Vertrauen einen zentralen Faktor, ist ein zentraler Faktor. Weil wenn du sagst, ich durchschaue das ohnehin nicht, die einen sagen so oder so, dann wird super wichtig, dass man sagt, aber der Person, in die habe ich ein tiefes Vertrauen. Darum, die wird das schon irgendwie richtig machen, die wird auch Blick dafür haben, ob das was tangiert, was mich jetzt auch unmittelbar dann auch beeinträchtigt. Und wenn du von draußen kommst, dann fehlt dir so ein Vertrauenskapital. Ne? Also, und ich habe das im politischen Betrieb gemerkt, weil alle ja dachten, na super, der ist unabhängig, ne? Der kann mal jenseits der Klüngel agieren. Aber wenn du dann im System bist, wird das plötzlich ein riesiger Nachteil, weil jemand, mit dem du nicht schon seit 10, 15 Jahren eng zusammenarbeitest, wo du genau weißt, der schuldet mir eigentlich noch einen Gefallen oder man hat sogar vielleicht eine gemeinsame Leiche im Keller, der bleibt für dich immer ein unberechenbarer Akteur. Ne? Dem misstraust du erstmal. Da sichern sie dich drei oder viermal ab und das macht es politisch sehr schwer. Eine Verwaltung, gerade eine große Verwaltung, da ist es ein Riesenasset, wenn Menschen denjenigen schon kennen, ne, weil der vielleicht eine Karriere in der Verwaltung gemacht hat. Ja, klar, der Schneidewind, ich habe den auch damals als Chef schon erlebt, als der Amtsleiter war. Der kommuniziert manchmal so, aber das musst du jetzt nicht zu ernst nehmen, da meint er das und das mit. Also du hast dann plötzlich ganz viele in der Organisation, die das einordnen können. Wenn du komplett von draußen kommst, bist du eine völlige Unbekannte, ne, für das gesamte Führungssystem. Ne? Und dann wird vieles erstmal über, falsch, anders interpretiert und auch das braucht Vertrauen. Und es ist natürlich so auch gegenüber einer Stadtbevölkerung, gerade wenn du noch nicht mal in der Stadt aufgewachsen bist, auch dort kommst du von draußen und die Leute wollen schnell ein Bild davon bekommen, was ist denn das für ein Jahr, wie ist unser Oberbürgermeister? Und dann ist es super hilfreich, wenn du dann mal den Nachbarn fragen kannst, ja, mit dem Schneiden war ich im Sportverein, cooler Typ, ne? Also das ist, also klar, wenn du da jetzt die Rede nicht toll fandst, aber ich kann dir einfach sagen, wenn du mal Gelegenheit hast, mit ihm persönlich zu sprechen, eigentlich nett. Also wenn du solche Multiplikatoren hast, entsteht sehr viel schneller ein differenzierteres Bild, als wenn dich kaum einer kennt, weil du von draußen plötzlich in dem System auftauchst und dann reicht dann ein Halbsatz, ne, in einem bestimmten Interview, wo man sagt, aha, jetzt weiß ich, was es für einer ist, ne, und diese Wahrnehmung dann wieder rauszubekommen, ist unendlich schwer. Also insofern würde ich sagen, kompletter Quereinstieg macht die Sache sehr, sehr voraussetzungsvoll. Ne?
Ich glaube, grundsätzlich ist das auch, glaube ich, schon eine herausfordernde Konstellation. Also diese ist ja auch nachvollziehbar, eine Art Misstrauenskultur, auch durch die Parteienlogik. Hier wird ja Freund und Feind einem am Parteibuch irgendwie entschieden. Ne? Und dann gestalterisch zu wirken, wo man sagt, wir wollen hier zusammen was bewegen. In so einer Kultur scheint mir unheimlich, also vielleicht auch ein Argument, warum Dinge nur schleppend vorangehen. Vielleicht müsste man sich irgendwie einigen, dass man eben an bestimmten Kernelementen, wenn man gestalterisch wirken möchte, irgendwie zusammenarbeitet. Aber das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Und auch gerade dann dieser Strömungsabriss, von dem wir gerade gesprochen haben, die höheren Ebenen, ist vielleicht auch durch so eine Kultur geschuldet, dass man Informationen auch nicht richtig einordnen kann oder möchte. Ne? Also ist das eine relevante Information? Ist das ein Manipulationsversuch oder was ist das? Ne? Stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Vielleicht auch ein Grund, warum Dinge dann so langsam vorangehen oder stagnieren.
Gerne, nee, absolut. Oder? Also auch das habe ich völlig unterschätzt, weil jetzt pointiert gesagt, in so einer Funktion gestalterisch wirken zu wollen, ist eigentlich ein Wahnsinn. Also weil natürlich ist das immer der Anspruch, das wird ja auch postuliert, aber im Gespräch dann auch mit Kolleginnen und Kollegen, dir dann sehr, sehr schnell auch vermittelt wird. Erstens, Uwe, du bist völlig verrückt, wenn du von vornherein einen sehr, sehr konkreten Gestaltungsplan hast, mit dem du antrittst. Weil das, was du damit machst, ist nur den Gegnern deutlich zu machen, wo sie dich blockieren und attackieren müssen, weil darüber lässt sich dann nachweisen, guck mal, mit all diesen Zielen ist er angetreten und ist doch nichts passiert. Das heißt, du darfst und solltest vielleicht durchaus auch Pläne haben, aber sag sie niemandem, ne? Sondern deine Rolle ist zu ergründen, was sind Interessen, Energien in so einem System und dann zu schauen, ob man durch geschickte Form der Kommunikation, des Zusammenbringens, am Ende dann was Gemeinsames hervorbringt, was vielleicht möglichst nah an der Hidden Agenda ist. Weil dann wird es auch mitgetragen, dann haben alle den Eindruck, das ist jetzt unser Ding. Aber es ist absolut fatal, in diesem System sozusagen mit Plan voranzuschreiten. Also komplett anders, als man das zum Teil in Unternehmen hat. Und es ist eben so, dass alleine schon diese Aufgabe, ne, so eine Stadtgesellschaft zusammenzuhalten, ne, alleine auch durch diese vielen Repräsentationstermine, die haben ja die Funktion, Wertschätzung gesehen werden an die Menschen zu vermitteln. Und damit ist plötzlich ein Oberbürgermeister so ein ganz wichtiger Kitt in so einer Stadtgesellschaft. Allein das schon ist eine solch fordernde Aufgabe, dass die Sachen so überhaupt wie so im Gleichgewicht bleiben. Wenn man das dann noch mit einem großen Transformationsanliegen verbindet, wird das sehr, sehr schnell dann auch zu einer Überforderung. Und diejenigen, die oft sehr lange im Amt sind, die haben da es auch geschafft, einen sinnvollen Erwartungshorizont für sich auszuprägen. Während ich natürlich mit so einem kompletten Transformationswerf da rein bin und das ja auch die Hoffnung war der Wuppertaler, ne? Wir wählen da einen der führenden Nachhaltigkeitstransformationsköpfe, ne? Das war ja dann super überhöht. Ich sag mal so, jetzt wird Wuppertal das neue Klima- und Nachhaltigkeitsparadies in 3 Jahren. Und für die anderen war das von vorne auch gleich eine Kampf- und Bedrohungsansage. So nach dem Motto, dem werden wir mal zeigen, wie viel Transformation hier geht oder auch nicht geht und was wir wollen oder nicht wollen. Und das ist mir dann auch wirklich erst, als ich dann im System drinne war, bewusst geworden, oh wow, das ist eigentlich ein Stück drüber gewesen, um dann wirklich erfolgreich Transformation umzusetzen.
Das ist ein interessanter Punkt, vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich finde es total spannend, weil paradoxerweise bist du ja im Prinzip gewählt worden, genau mit diesem Auftrag, mit dieser Hoffnung der Menschen. Und das ist eigentlich antidemokratisch. Wenn man sagt, dann wirst du blockiert, um genau diesen Bürgerwillen eigentlich umzusetzen, oder? Also, dass man sagt, da gibt es dann politische Strömungen, die dich irgendwie ausbremsen, obwohl du eigentlich mit dem Auftrag bist ja gewählt worden. Deswegen ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
Ja gut, also ich meine...
Oder müsste man da strukturell irgendwas ändern, dass das nahtloser besser funktioniert?
Also wir haben hier einfach einen Bruch, der ja auch durchaus in den Kommunalverfassungen vieler Länder angelegt ist. Du hast einen direkt gewählten Oberbürgermeister. Aber alle wirklich relevanten Entscheidungen in einer Kommune werden durch den Stadtrat entschieden. Und der ist ja auch genauso demokratisch gewählt. Und von daher ist natürlich, das ist eine Aufgabe des Oberbürgermeisters aus dieser Logik, Mehrheiten zusammenzubekommen, damit dieses zwar direkte Mandat des Bürgers sich in etwas übersetzt, was dann auch zu mehrheitlich getragenen politischen Entscheidungen führt. Und jeder, der dich dann auf der Ebene des Rates ausblockt, sagt ja, okay, da kriegt er seinen Job eben nicht hin. Wir haben auch ein demokratisches Mandat und unsere Mehrheit sagt, da kann noch so viel Transformationswerf sein. Das hegen wir jetzt mal sehr schön ein. Denn diejenigen, die von der Mehrheit der Bürger in den Rat gewählt wurden, die sagen so not, so geht's dem jetzt nicht. Und dann hast du eigentlich zwei unterschiedliche, auch demokratisch legitimierte Aufträge, die in den Clash kommen. Und dann auch die Haltung derjenigen, die das ausbremsen, ist ja gut. Also das ist Teil der Job Description, ne? Auch Ratsvorsitzender zu sein, zu gucken, dass er seine Mehrheiten bekommt. Und wenn er sie nicht hinbekommt, macht er einen schlechten Job. Und bei uns war das ja so, ich bin ja als Grüner angetreten, von der CDU unterstützt. Wir hatten von Anfang an keine Mehrheit. Dann ist das Schwarz-Grün auseinandergebrochen. Und dann hatte ich eben eine solide Zweidrittelmehrheit im Rat gegen mich. Und dann hätte ich jetzt entweder sagen können, na gut, das ist jetzt eine klare Zweidrittelmehrheit im Rat, auf die muss ich mir zubewegen. Und die sagt, viele Transformationsthemen laufen hier nicht, ne? Die blocken wir aus. Du kannst dich jetzt entweder mit uns einschwingen und mal dein Transformationsniveau ein bisschen runterfahren und sehen, dass du auch starke Stimme dessen wirst, was wir im Rat vorgeben. Oder du sagst ja, nee, also ich habe ja ein Mandat dafür bekommen und auch die Motivation war, hier mehr zu ermöglichen. Und dann muss man dann auch die Konsequenz ziehen und sagen, das ist in dieser verkeilten Situation nicht möglich. Und war ja auch einer der Gründe dafür, dass ich dann nicht nochmal angetreten bin.
Aber beschreibt nicht das genau den Kern des Problems, dass du so eine Bubble hast in so einem Rathaus, die auch wirklich losgelöst ist von dem, was zum einen an Transformationsdruck auf die Städte einwirkt? Also bezahlbarer Wohnraum, Verkehr, Sauberkeit, Sicherheit sind ja die großen Themen. Dann hast du die ganzen Wenden von Verkehrswende, Mobilitätswende über Energiewende, die alle in einer Stadt organisiert werden müssen. Wir haben Meinungsumfragen, wo du in der Regel durchgehend seit Jahren 2/3 bis 3/4 Mehrheiten hast für Transformationsmaßnahmen im Klimaschutzbereich, im Mobilitätsbereich sogar. Die Mitglieder des ADAC befürworten zu über 50% das Tempolimit. Und auf der anderen Seite siehst du Parteipolitik im Rathaus oder in den Landtagen, in den Bundestag, die komplett was anderes machen, weil sie in so einer Binnenlogik gefangen sind, wie du sie gerade sehr eindrucksvoll beschrieben hast. Ist nicht das schon der Kern des Problems, dass man da in so einer Bubble lebt und auf der anderen Seite nicht mehr in der Lage ist, die notwendigen Transformationsprojekte und Bemühungen schneller umzusetzen?
Ja, also ich glaube, dass es jetzt nicht nur dieser Bubble-Effekt ist, sondern auch damit zu tun hat, dass wir uns natürlich immer mehr auch in so eine Stimmungsdemokratie hinbewegen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir wirklich jetzt große politische, inhaltliche Differenzen, gerade auf der kommunalen Ebene, gar nicht mehr vorliegen haben, ne? Sondern dass sich ein Großteil der politischen Auseinandersetzung dann über symbolisch aufgeladene Oberflächenthemen festmacht und das der Modus ist der politischen Profilierung. und damit natürlich dann die Versuchung groß ist, Dinge, von denen man weiß, dass sie emotional triggern, in das Zentrum zu stellen. Und das kriegt natürlich jetzt nochmal in den letzten Jahren einen ganz anderen populistischen Spin. Ne? Weil in so einer Frage, wo es plötzlich nicht mehr um wirklich substanzielle inhaltliche Fragen geht, aber dennoch Verunsicherungen groß sind, wird so eine politische Entscheidung immer stärker auch identitätspolitisch geprägt. Ne? Also man gar nicht mehr gemeinsam um die Navigation in so einer komplexen Welt ringt, sind einfache Muster. Ne? Sagen wir mal, wenn hier irgendwas nicht läuft, dann sind es eben die anderen. Ne? Also diese, sagen wir mal, diese Spaltungsdynamiken, die kultiviert werden. Und dann ist die Frage, welche Perspektive folge ich, ist dann sehr viel mehr durch so eine Logik geprägt. Und wir merken das ja im Kommunalen ganz extrem an der Mobilitäts- oder Verkehrspolitik. Ne? Da geht es heute ja nicht mal darum, vernünftig darüber zu diskutieren, was wäre eigentlich eine kluge Mobilitätspolitik, sondern da ist klar, die einen wollen Radwege bauen und sind die Lastenradfraktion und die anderen, die sagen, Auto verbieten, verboten. Ne? Und wenn dann 5 Jahre eine progressivere Verkehrspolitik gemacht wurde, dann reißen die anderen in den nächsten 5 Jahren die Radwege wieder ab, wenn sich das verändert. Und das hat überhaupt nichts mehr mit rationaler Verkehrspolitik zu tun, ne? Sondern ist zum reinen Kultur- und Symbolkampfthema geworden. Und das, ich glaube, ist fast sogar noch die stärkere Dynamik als nur dieses in der Bubble sein. Und es führt aber natürlich dazu, und das muss ich sagen, ist eben auch ein Riesenproblem, dass die echt Spaß haben an sachorientierter Gestaltung, ja, und auch komplexerer Sachpolitik, die bleiben natürlich der Kommunalpolitik immer mehr fern. Ne? Die gucken da einmal rein und sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Da gehe ich lieber in andere Kontexte, wo ich an diesen herausfordernden Fragen gut mitgestalten kann. Und übrig bleiben dann oft viele, die da draußen in so einer komplexen Gestaltung gar nicht das Zeug hätten, ne, oder die nötige Anerkennung bekommen und die dann aber plötzlich merken, in diesem speziellen politischen System mit meinen spezifischen Verhinderungsqualitäten, mit meinen Emotionalisierungsqualitäten, da kann ich ja richtig was werden. Ne? Und dann hast du so Situationen, du sitzt im Stadtrat, hast eine große Fraktion, in der letzten Reihe sitzt der promovierte Richter, die erfahrene Managerin, die sagen über 5 Jahre kein einziges Wort, weil sie vielleicht doch mal irgendwann das Landtagsmandat wollen. Und vorne, ne, sind die Profiverhinderer, die Emotionalisierer, die geben in der Fraktion vor, wo es langläuft und haben den ganzen Laden im Griff. Ne? Und das ist natürlich etwas, was dann total abturnt.
Müsste sich da nicht auch Parteifraktionen transformieren in ihrer Art der politischen Kultur, in der Art des Miteinanders? Müsste es nicht viel mehr Vertrauen in so einer kommunalen Regierung geben, der Menschen, die da Verantwortung haben für 5 Jahre, weil die Herausforderungen in so einer Stadt so groß sind, dass sie weder von einer Partei noch von einer Stadträtin, einem Stadtrat oder einem Oberbürgermeister alleine gelöst werden können, dass es nur zusammengeht?
Ja, also ich habe ein Unterkapitel, das nennt sich Parteien als Problemverstärker. Ne? Also das Parteienprivileg in unserer Demokratie hat ja damit zu tun, dass man sagt, Parteien sind wichtig für die besten Auslese. Ne? Und diese Funktion erfüllen sie in vielerlei Hinsicht nicht mehr. Und auf lokaler Ebene haben wir in großen Teilen der Republik längst die Konsequenz. Ne? Es bilden sich unabhängige Wählervereinigungen. Es werden immer mehr unabhängig das Bürgermeisteramt gewählt, weil man sagt, das, was da aus den Parteien kommt, leistet nicht mehr die Dinge, die wir vor Ort wollen. Ne? Also auf der lokalen Ebene wird eben deutlich, dass wir einer tiefen Parteienkrise stecken. Also diese Funktion, die Parteien in unserer Demokratie zugedacht war, erfüllen diese nicht mehr. Und deswegen haben wir ja dieses, sagen wir, Kollabieren und die Erosion der klassischen Parteien, ne? Und sozusagen nur noch die Antipartei, ne? Die jetzt, die inzwischen auch sagen, die Umfragen anführt, ist, sagen wir, die einzige Kraft, sagen, als Parteien- und Demokratiezerstörungsprogramm, die überhaupt in dieser Struktur noch erfolgreich sein kann. Also ganz klar, da ist ein Riesen.
Also die politische Willensbildung, die von Parteien ausgeht, das Auswählen und das Schulen von politischem Personal, ja nicht nur für politische Mandate, sondern auch für Verwaltungsämter, darf man ja auch nicht vergessen. Viele aus Parteien gehen ja dann in die Verwaltungen und haben da verantwortungsvolle Positionen oder in entsprechenden städtischen Gesellschaften. Da sagst du aus deiner Beobachtung, das hat an Qualität über die letzten Jahre abgenommen, das funktioniert nicht mehr, quer durch alle politischen Parteien.
Ja, also es funktioniert immer weniger und gerade jetzt, wenn man sagt, Qualifizierung für Verwaltungsämter, ne? Also du versuchst heute, diese Parteibücher möglichst weitgehend rauszuhalten, ne? Weil das am Ende dann zum Teil zu reinen Versorgungswirtschaften geworden ist, ne? Und das ist sowas von belastend, wenn du einen hochprofessionellen Verwaltungsapparat hast und an der Spitze sitzt dann ein Dezernent oder Beigeordneter, der da nur sitzt, weil er das richtige Parteibuch hatte und der die schlechteste Führungskraft von allen ist, ne? Und der frustriert natürlich die ganze Mannschaft darunter. Da sind Leute, die machen herausragende Verwaltungsarbeit, ne? Die sind über viele Führungsaufgaben in die Funktion gewachsen und werden dann gesteuert durch jemanden, der sozusagen der Führungskomplettausfall ist, ne? Das hat so einen frustrierenden Effekt, ne? Also das leisten Parteien gerade Qualifizierung für Verwaltungsaufgaben. Also da muss ich an kommunaler Ebene sagen, überhaupt nicht mehr, ne? Da ist es eine absolute Katastrophe, ne? Und aber auch im Hinblick auf die politische Selektion des Spitzenpersonals für die Parlamente ist die Leistungsfähigkeit äußerst überschaubar.
Ja, wobei, wenn man das jetzt mal so ein bisschen organisationspsychologisch, glaube ich, draufschaut, ist es eigentlich fast logisch. Also wenn du so eine Parteienpolitik hast, wenn du dann dadurch eine Misstrauenskultur entsteht, wie willst du mit einer so mehrheitsorientierten Logik da irgendwas bewegen? Das ist eigentlich wiederum konsequent. Die Konsequenz ist, dass es eben nicht funktioniert. Da müsste man eigentlich strukturell was machen und sagen, jemand, der jetzt wie du dann vielleicht reinkommt, in so ein, als Bürgermeister gewählt ist, der braucht ein anderes Gewicht für die Zeit, die er im Amt ist. Weil dafür bist du ja angetreten und gewählt worden, weil sonst wird sich da nichts bewegen. Das geht jemand anderem wahrscheinlich genauso. Also ich glaube, da müsste man sagen, ein Oberbürgermeister, der ins Amt kommt, der von den Bürgerinnen gewählt ist, gewisse Dinge zu tun, wird mit einer anderen Macht ausgestattet. Für die Zeit, die du dann wirkst, und das ist ja auch nur Macht auf Zeit, musst du diesen Auftrag auch irgendwie ausführen können und mit einem Mandat ausgestattet sein, wo du das auch kannst. Und dann wird man entscheiden nach der Zeit, wo du gewirkt hast, hast du deinen Job gemacht oder nicht, indem man dich eben wiederwählt oder eben nicht. Also das wäre für mich strukturell ein anderes Prinzip. In Organisationen genauso, wenn ich einen CEO habe, der irgendwie mehrheitlich konsensual da was bewegen soll, da geht keine Organisation nach vorne. Das ist logisch eigentlich, ne? Da müsste man strukturell ein paar Weichen anders stellen.
Also, ne? Was eben interessant ist, wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche ausgeprägte Kommunalverfassungen in den einzelnen Bundesländern. Und es gibt eben Bundesländer, wo die Rolle des Oberbürgermeisters traditionell sehr schwach ist, gerade unter diesen aktuellen politischen Konstellationen. Da gehört Hessen, da gehört Nordrhein-Westfalen dazu. Gerade wenn es eben nicht gelingt, dann mit einer festen eigenen Mehrheit getragen zu werden. Und es gibt dann aber Kommunalverfassungen, gerade im Süddeutschen, in Bayern oder Baden-Württemberg, wo die Rolle des Oberbürgermeisters durchaus eine sehr viel stärkere ist. Und diese Diskussion auch darüber, was ist geeignete Governance, die brauchen wir. Ich mache im Buch ja noch mal einen ganz anderen Blick auch auf die Frage der Zusammensetzung der Räte, ne? Weil meine These eben ist, dass das, was in so einer 5.000 oder 10.000 Einwohnergemeinde vielleicht noch ganz gut klappt, du hast 40 ehrenamtlich gewählte Räte, die sind nah dran an den aktuellen Themen, zur Steuerung einer Großstadt, ne? Mit über 300.000, 400.000 Menschen, einem Etat von 2 Milliarden Euro an Grenzen kommt. Weil dann hast du 80 Leute im Rat sitzen, wo im Hinblick auf die Frage, so einen Haushaltsplan zu lesen, vielleicht gerade mal 10%, der es überhaupt in der Lage sind, in der Komplexität zu verstehen. Und da ist dann ein Blick in die USA interessant. Ich nenne ihm dieses Beispiel Los Angeles. Los Angeles hat 15 Mitglieder im City Council, ne? 15 Stadtratsmitglieder, die sind aber Profis. Das ist ungefähr so wie bei uns die Dezernentinnen und Dezernenten beigeordnet. Die werden dann auch alle 4 Jahre gewählt. Aber da hat man dann ein professionelles, gewähltes Management-Team und eben nicht diese Herausforderung, eben so eine ehrenamtliche Gruppe von 80 Personen auf dem Weg zu sehr, sehr weitgehenden strategischen Entscheidungen mitzunehmen, die sie eigentlich überfordert. Ne? Und deswegen ist genau das, was du gerade ansprichst, auch mir ein wichtiges Anliegen mit dem Buch. Wir brauchen eine Diskussion über diese Governance-Strukturen, weil sonst kommen wir mit den Transformationsherausforderungen, die dann ja noch mehr sehr viel massiver jetzt auf die Städte in den nächsten Jahren zukommen, nicht zurecht.
Und das ist ja nicht nur, dass man die Fähigkeit nicht hat, so einen Haushalt in seiner Komplexität zu erfassen. Man ist ja dann oftmals ja auch als ehrenamtlicher Politiker, Politikerin in der Kommune dann auch noch Aufsichtsrat von Konzernen. Also wenn ich mir so Energieversorgungskonzerne angucke, Wohnungsbaugesellschaften angucke, das sind Milliardenunternehmen. Da sitzt auf einmal im Aufsichtsrat und muss dann Vorstände begutachten, einstellen, entlassen, Strategien festlegen, verabschieden und eine Aufsichtsfunktion im Aktienrecht wahrnehmen, wo du eigentlich ehrenamtlich zwischen, keine Ahnung, 15 und 25 Stunden die Woche dich mit Politik beschäftigst, weil du noch einen anderen Job daneben hast. Das, glaube ich, funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Das ist komplett dysfunktional, meiner Erfahrung nach.
Ja, ich habe ja so ein Beispiel, wo eben das oft besonders pervers ist, sind diese Sparkassenverwaltungsräte. Ne? Weil in diesen Sparkassenverwaltungsräten, da sitzen eben lauter Leute, wo du oft die von Wirtschaft überhaupt, und ich sage mal, überhaupt gar keinen Zugang haben, aber die sitzen dort, weil die Aufwandsentschädigung für die Sparkassenverwaltungsräte, das sind die am besten bezahltesten. Das heißt, du musst dir lange in der Parteihierarchie das verdienen, dass du endlich mal entsendet wirst in den Verwaltungsrat der Sparkasse. Und dann sitzen da die ganzen Leute. Es gibt immer super Schnittchen, ne? Lecker Kaffee, Kuchen. Der Vorstand legt dann da in 2 Stunden seine komplexe Geschäftsstrategie und die Kennzahlen vor. Du weißt genau, das geht bei allen ein Ohr rein, raus. Ab und zu wird, wenn man ein schlechtes Gewissen bekommt, mal eingehakt bei irgendeinem abseitigen Seitenaspekt, wo man dann irgendwie einen Bezug hat. Ne? Weil Oma jetzt letztens auch an dem digitalen Terminal mal arbeiten musste, es nicht funktionierte. Ne? Dann hält man böse Interventionen gegenüber dem Vorstand. Dann läuft es aber durch und man geht danach zu einem sehr guten Mittagessen. Und das Ganze funktioniert eigentlich nur deswegen, weil im Sparkassensystem insgesamt es einfach sehr, sehr gute Kontrollmechanismen gibt, ein starkes Benchmarking der Sparkassen untereinander, um sowas, wie es damals in der Finanzkrise passierte, zu verhindern. Aber diese Verwaltungsräte sind komplett überflüssig. Ne? Aber die werden eben da entscheidend, wenn es darum geht, den neuen Sparkassenvorstand zu bestimmen. Ne? Und da wachen die dann plötzlich alle auf und das weiß natürlich auch ein Sparkassenvorstand. Der kann sich mit denen nicht überwerfen. Ne? Und deswegen wird da so die ganze Zeit eine tolle Show aufgeführt. Ne? Man macht eine Kompetenzinszenierung, obwohl man weiß, dass keiner das substanzielle Material nachverfolgen kann, was da erzählt wird. Also das ist eine komplette Farce. Ne? Und deswegen habe ich das in diesem Buch auch nochmal sehr offen adressiert, weil da muss man sich dann wirklich fragen, müssen wir da nicht Governance weiterentwickeln? Ne? Weil das ja am Ende dann ja auch solche für die Städte extrem wichtige Institutionen wie Sparkassen delegitimiert. Ne? Und wir ja auf europäischer Ebene darüber diskutieren, ob diese Privilegien für die Sparkassen eigentlich weiter aufrechterhalten werden dürfen. Und wenn dann das die Governance-Realität ist, spielst du natürlich den Feinden der Sparkasse auch ins Spiel. Und dann kann man entweder über einen riesen Deckmantel des Schweigens drüber legen oder mal wirklich offen auch damit umgehen, sagen, Leute, hier müssen wir ran. Ne? Also so eine Governance. Und das hat man natürlich in abgeschwächter Form, aber da habe ich es durchaus produktiver erlebt, jetzt bei den Stadtwerken. Denn da, weil das Thema auch ein Stück konkreter ist, da gibt es dann durchaus doch so eine fachliche Selbstselektion. Also die Dichte von Leuten, die dann doch einen Bezug haben und das einordnen können. Auch eine Selbstdisziplinierung, weil man weiß, da ist kein anderer Kontrollmechanismus dahinter. Wenn wir jetzt eine falsche Strategie für unser Stadtwerk verabschieden, dann haben wir als Stadt echt ein Problem. Also dann habe ich das in diesen Unternehmen etwas besser erlebt. Aber Sparkasse ist sozusagen die Megaphase.
Nur welchen Politikertypus braucht es denn dann? Also braucht es den Juristen, der sich gut mit Verordnungen und Gesetzen auskennt? Braucht es den Experten, den Fachexperten für ein Dezernat, um da fachlich in Gesundheit oder Mobilität oder im Sozialbereich gute Politik zu machen? Braucht es den Philosophen und Erklärer, Visionär, der Narrative bildet und Menschen einbindet? Welche Politikertypen braucht es heutzutage in solchen Regierungskonstellationen?
Also ich glaube, was wichtig ist, ist eine Form von innerer Souveränität. Ne? Also du darfst dieses Amt nicht deswegen machen, weil du damit Dinge kompensierst, die du draußen vielleicht gerne erreichen würdest und nicht erreichen kannst. Und dich dann in dieser Überforderungssituation dann auf Schlachtfelder immer wieder konzentrierst, die du beherrschst. Diese innere Souveränität ist wichtig und wirklich ein Interesse in der Gemeinwohlperspektive zu gestalten. Und die Personen gibt es ja auch im politischen Betrieb, die gibt es auch vor Ort. Aber viele davon werden dann durch diese Mechanismen abgeschreckt oder werden durch diese andere Kaste auch entsprechend eingehegt. Das ist eine Frage dann der politischen Kultur vor Ort. Wie viel Freiraum lasse ich eigentlich denjenigen, die mit diesem destruktiven Modus, diesen destruktiven Selbstselektionsmechanismen in den Parteien dann auch eine Stadt nach unten ziehen? Und da haben wir eben oft eine Situation, dass dann viele, die in Unternehmen, Verwaltung, Kultur, Bildung Verantwortung tragen, sich schön an der Seitenlinie aufhalten und einfach nur sagen, ja boah, ja, dieser politisch-administrative Komplex, die kriegen ohnehin nichts auf die Reihe. Und sich aber ansonsten raushalten. Während in politischen Ökosystemen, in denen das gut funktioniert, übernehmen auch diese Akteure, selbst wenn sie nicht direkt in die Politik gehen, darüber eine Verantwortung, dass sie sowas auch adressieren. Sagen, hier, so läuft das hier nicht. Uns ist das in den Jahren durchaus auch gelungen, dass wenn dann wieder sowas sehr Destruktives passiert, dass dann einfach mal ein paar Anrufe erfolgen bei einer Fraktionsvorsitzenden und sagen, hey, Hans, also wenn ihr das jetzt so weitermacht, ne, dann habt ihr das letzte Mal von mir eine Spende gesehen. Das geht hier immer noch um die Stadt. Vieles von diesen dysfunktionalen Mechanismen sind nur möglich, weil sie im Verborgenen passieren. Ne? Weil man nur den Oberbürgermeister kennt, sonst niemanden, nicht in Verantwortung genommen wird, weil wenn die Stadt vor die Wand läuft, du kriegst dein Ratsmandat trotzdem wieder, weil du bist ja in der Partei auf der Liste gut abgesichert. Ne? Und dass man das in den Raum holt und es durchaus viele Kommunen und Städte gibt, wo du eine konstruktive Kultur hast. Ne? Und an der musst du aber ständig arbeiten, ne? Weil es diese Akteursgruppen gibt, die durchaus ein Interesse haben, das auf ihr Spielfeld zu ziehen.
Ich glaube, da liegt der Knackpunkt. Also man muss aus meiner Sicht, das ist jetzt mein Lernergebnis daraus, muss an diese Governance-Strukturen ran. Weil sonst wird sich da, wenn wir sagen, wir müssen Veränderungsgeschwindigkeit, Innovationsgeschwindigkeit gewinnen, wird da nichts passieren. Es wird ja immer eher, wird gerade ja diskutiert, ob Demokratie überhaupt das richtige Modell ist für diese Transformationsherausforderungen. Und dieses Narrativ wird ja dann von vielleicht auch anderen bedient, dass wir da, China macht's vor, die sind viel schneller und so weiter. Wenn wir entsprechende Governance-Strukturen hätten, die Menschen genau situativ in ihrem Zeitraum mit der entsprechenden Macht ausstatten würden, Dinge zu bewegen, würde sich dann auch was bewegen. Ich glaube, da muss man ran. Und das ist eigentlich auch, denke ich jetzt, wo man sagen kann, nicht Demokratie ist grundsätzliches Problem, sondern wie wir Demokratie ausüben. Mit welchem Modell, mit welcher Modelllogik, mit welcher Governance-Struktur wir das machen.
Und du, Uwe, machst ja in deinem Buch, aber auch in Vorträgen ja ein Governance-Modell stark, was aus Finnland kommt, Humble Governance. Demütiges Regieren. Kannst du da mal erklären, was da so die Wesensmerkmale sind und warum du das so interessant findest als vielleicht auch neues Governance-Modell?
Ja, also das atmet eben eine andere Kultur, also macht eben deutlich, dass auch staatliches Handeln natürlich eines ist, das ständig sich weiterentwickeln und lernen muss. Ne? Dadurch brauchst du eine ganz andere Fehlertoleranz und damit auch in einer sehr, sehr offenen Form auch umzugehen. Ne? Deutlich zu machen vor dem Hintergrund dieser ganzen Veränderungsherausforderungen, auch das Carsten jetzt gerade ansprach, dass du sagst, wow, wir merken, die heutigen Governance-Muster passen vielleicht gar nicht mehr, lass uns mal was Neues ausprobieren. Lass, wenn etwas nicht funktioniert, gemeinsam schauen, wie entwickeln wir das weiter, wie lernen wir. Nun muss man natürlich sagen, dass das etwas ist, was in dem kulturellen Kontext der skandinavischen Gesellschaften, ne, wo du eine ganz andere kooperative und gemeinschaftliche Kultur hast, gut funktionieren kann. Während wir natürlich merken, wer weiter in so einem gewaltigen Heroenkult auch Politik inszenieren. Also gerade die Logik von Kommunalwahlkämpfen, die ist ja immer die gleiche. Ne? Im Kommunalwahlkampf wird eben gezeichnet das Bild desjenigen, der bisher die Verantwortung hatte, ne, der diese Stadt nicht vorangebracht und sie in Sack und Asche gelassen hat. Ne, und dabei hat diese Stadt doch so viel Potenzial. Man müsste doch nur mal richtig entscheiden, den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, dann könnte alles besser werden. Und man inszeniert sich als der neue Held, der, wenn er jetzt gewählt wird, das alles voranbringt. Und das Schöne ja ist ja, und da funktioniert Demokratie auch noch, die Menschen haben Hoffnung, dass durch eine Wahl und durch einen anderen Menschen das anders werden kann. Wenn er dann gewählt ist, passiert eben genau das, was erwartbar ist. Man merkt, es hat doch mit vielen strukturellen Dingen zu tun, es läuft auch nichts. Und so pflanzt sich diese Heroengeschichte immer weiter. Und wir das jetzt ja auch an solchen Politikerpersönlichkeiten wie Robert Habeck gemerkt haben, wie ambivalent das ist, wenn dann jemand sagt, wow, das sind Dilemmata, die Welt ist komplex, ne? Boah, das belastet mich auch selber, wir müssen mal gucken, ne? Also so eine Form des Habitus war bei einigen, wurde das als erfrischend wahrgenommen, bei anderen haben gesagt, ey, was für ein Weichei, ne? Also gut, dass der jetzt aus der Politik raus ist, also so viel zerfließendes Selbstmitleid, ne? So wird das dann ja wahrgenommen, kann man ja gar nicht gebrauchen. Und da ist eben wirklich die große Frage, was ist eine Weiterentwicklung von Governance, die auch einen kulturellen Fit hat? Ne? Und ich bringe eben dieses Humble Governance Beispiel, um deutlich zu machen, es gibt ganz andere politische Kulturen. Es ist durchaus auch anders denkbar. Und das, was Carsten gerade anspricht, wir eben wirklich sehen müssen und auch mehr Experimentiermut brauchen in anderen Governance-Formen. In der aktuellen Staatsreformdebatte wird es ja ein Stück versucht. Also bei uns in den Kommunen suchen wir weniger die Lösung dann über mehr Autoritatismus, ne, weil das die Möglichkeit steht ja gar nicht, sondern da geht es dann mehr in Richtung mehr Unternehmertum. Ne? Also weil ich merke, unter den bestehenden Regulierungsbedingungen kann ich heute öffentlich eine Schule kaum noch bauen, ohne dass es dreimal so lange dauert und doppelt so teuer ist. Also übergebe ich das in Unternehmen und miete es lieber von denen 30 Jahre. Ne? Also, und ich manchmal auch im Amt so den Reflex hatte, boah, wäre das irgendwie toll, diese Stadt mal 10 Jahre an einen professionellen Konzern zu geben, der das jetzt klimafit macht, die Wärmewende vorbereitet, die Mobilität umbaut und dann gibt er mir diese Stadt zurück und ich miete sie ihm dann für 30 Jahre. Es ist immer noch günstiger, als wenn wir selber irgendwas gemacht hätten, aber sie funktioniert dann nach 10 Jahren. Ne? Und wenn solche Reflexe schon aufkommen, dann bin ich eben ganz bei euch, ist das natürlich ein bitteres Zeugnis, ne, für die Art und Weise, wie wir unsere Steuerungs- und Governance-Strukturen haben.
Hast du das Gefühl, dass die Verwaltungen dysfunktional sind, dass Städte nicht gut funktionieren? Oder ist das auch so eine Überhöhung, weil also die Straßen werden schon sauber gemacht, die U- und Straßenbahnen fahren, auch Verwaltungsakte werden exekutiert. Ist ja nicht so, dass alles nicht funktioniert, oder ist das auch eine falsche Wahrnehmung?
Also die Städte funktionieren grandios unter diesen Randbedingungen, unter denen wir sie organisieren müssen. Ne? Absolute Ressourcenknappheit und ein Regelgeflecht, das eigentlich geradliniges Handeln an ganz vielen Ecken ausbremst. Und ich beschreibe das ja auch im Buch. Ich nenne das ja da die Verwaltungsguerilla. Also hätten wir in den Verwaltungen nicht so viele Leute, denen echt dran liegt, dass die Stadt vorangeht und die immer wieder bereit sind, in Graubereiche zu gehen, zu gucken, wo findet man in diesem Regelwahnsinn doch noch irgendwie die Lücke, um was Sinnvolles möglich zu machen, würde in unseren Städten gar nichts mehr laufen. Also wenn in der Verwaltung wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht würde und man die Ressourcensituation einfach so hinnehmen würde, ohne kreativ und mehr Einsatz zu bringen, wird in Städten gar nichts mehr laufen. Und natürlich ist aber unter diesen Randbedingungen, wird es immer schwieriger, dann auch städtische Leistungen so zu erzeugen, dass die Leute sagen, wow. Und das Dilemma ist natürlich, das Erwartungsniveau ist unendlich gestiegen. Ne? Also ich gebe bei Amazon eine Bestellung ein, ne, und 6 Stunden später liegt das im Briefkasten und dann will ich einen Termin beim Einwohnermeldeamt. Wie, und das kriege ich erst in 2 Wochen? Also was ist denn das für ein Saftladen? Also das wäre vor vielleicht noch 20 Jahren, hätte jeder gesagt, klar, die haben viel zu tun. Wichtig ist doch, und das weiß ich, wenn ich da hingehe, werde ich freundlich beraten, die machen das alles, super, trage ich mir das in meinen Papierkalender ein und gehe da in 2 Wochen hin und gut ist. Ne? Aber dadurch, dass diese Dienstleistungserwartungen so gewaltig gestiegen sind, wird eben so eine Wahrnehmung kultiviert, da läuft gar nichts mehr. Und das ist total natürlich frustrierend für die Menschen in so einer Stadtverwaltung, die diesen Laden jeden Tag mit riesigem Einsatz auch am Laufen halten. Auch deswegen war es mir wichtig, auch so ein Buch zu machen, um das auch nochmal auseinanderzuklamüsern. Was ist politische Blockade? Was ist Regelwahnsinn? Was sind die Finanzsituationen? Und was ist dann wirklich auch mal in der Binnenverwaltungslogik so ein Blockadefaktor?
Wo siehst du den Transformationsbedarf oder wo sagst du aus deiner Erfahrung ja nicht nur als Oberbürgermeister, sondern auch als Nachhaltigkeits- und Transformationsexperte über Jahrzehnte, was müsste getan werden? Diese Frage drängt sich ja auf, die drängt sich ja auch in deinem Buch auf. Das Buch hat ja manchmal so ein bisschen auch, vielleicht war das auch notwendig, das zu schreiben nach so ereignisreichen 5 Jahren. Ich sage jetzt nicht, dass es so eine Traumabewältigung ist, aber es ist schon, an vielen Stellen machst du eine sehr starke Retrospektive. Man merkt, du verarbeitest da 5 Jahre. Wahrscheinlich hast du in den 5 Jahren gar nicht die Zeit gehabt, auch einen Moment über die einzelnen Themen nachzudenken. Und trotzdem machst du ja auch einen Weg auf, wie Politik, wie Parteien und vor allem auch wie Verwaltung sich verändern muss. Was sind da deine Erkenntnisse, wo du sagst, da müssten wir sofort ansetzen, parteiübergreifend?
Ja, du hast es ja richtig beschrieben. Ne? Also ich meine, ich bin ja in dieses Amt rein mit einer Situation, dass wir 2 Jahre vorher so ein Buch zur großen Transformation am Wuppertal-Institut geschrieben hatten. Und das war, Armin Assé würde jetzt sagen, die große Geste. Ich erkläre euch mal, so läuft's. Ne? Welt verändern, Welt retten, kein Problem. Da haben wir jetzt mal 400 Seiten aufgeschrieben, wie es geht. Und gehst dann so ein Oberbürgermeisteramt und wirst plötzlich sehr demütig, weil du spürst, er war vielleicht doch ein bisschen unterkomplex. Ne? Da draußen, das läuft ganz anders. Und deswegen habe ich zurzeit natürlich auch, glaube ich, eine gute Hemmung, jetzt zu sagen, ich bin nach 5 Jahren wieder draußen und jetzt erkläre ich der Welt, hey, ich habe mir das mal angeschaut, so wie Städte und was Schwierigkeiten sind. Jetzt kriegt er die kleine Transformation, wie man Städte richtig lenkt. Weil hätte ich das so super verstanden gehabt, dann wäre ich jetzt vermutlich aktuell immer noch Oberbürgermeister und alle würden mich feiern, weil man denkt, hey, der Schneidewind hat es echt raus. Sondern dieses Buch ist natürlich auch eine Suchbewegung. Ne? Es versucht sehr systematisch mal aufzuarbeiten. Und wir haben über viele Dinge gesprochen. Wo hakt es eigentlich? Und klar gibt es im letzten Teil Stoßrichtungen, die wir suchen müssen. Ne? Diese Frage, wie könnte man eine Governance weiterentwickeln? Wie schaffen wir das im Sinne auch jetzt so eines experimentierenden Regierens, ne, mehr Freiräume, Experimentierräume zu schaffen? Das spielt ja in der Staatsreform aktuell eine Debatte. Welche Rolle hat so eine politische Kultur? Wer ist dafür verantwortlich? Also ich gebe so ein paar Lösungsideen und Räume vor. Aber das Buch hat eigentlich die Funktion, über diese Fragen Gespräche anzustoßen. Und das Schöne ist, es ist wirklich was passiert. Es ist nicht der erste Teil, wo ich in 3/4 Stunde meine Erkenntnisse darlege, sondern die Diskussion, die danach losgeht, wie geht es eigentlich weiter? Und wie wir es jetzt ja heute auch haben, dann müssen wir, in welche Richtung müssen wir Governance eigentlich weiterdenken? Und deswegen hüte ich mich jetzt davor zu sagen, wow, passt mal auf, das sind die 10 Regeln, so kriegen wir die Kommunen wieder richtig fit, sondern sind mehr Stoßrichtungen. Ne? Und einige davon haben wir ja heute adressiert.
Okay, dann nochmal zur politischen Kultur. Wie erzeuge ich Vertrauen über Parteiengrenzen hinweg? Weil man ja nicht alleine als Partei oder Gruppierung in so einem Stadtrat tätig ist. Wie kriegt man das besser hin? Braucht man da viel mehr Gemeinsamkeiten? Müsste man sich auf Dinge einigen? Müsste man anders kommunizieren? Müsste man mehr kollaborieren? Sind die Skandinavierinnen da vielleicht besser, weil sie auch mal gelernt haben, in Minderheitenregierungen politisch gestalten zu können? Also wie kriege ich dieses Vertrauen wieder geweckt? Weil wenn ich das so auch in der Politikberatung so sehe, es sind oftmals, wie du es ja auch vorhin sagtest, nicht die inhaltlichen Differenzen, es sind die Differenzen auf einer persönlichen, menschlichen Ebene, warum Regierungen auf allen Ebenen nicht gut miteinander arbeiten. Und das haben wir ja in anderen Organisationen ehrlicherweise auch. Also wie kriege ich da mehr Vertrauen hin, mehr Dialogbereitschaft?
Ich glaube, viel läuft über Personen. Also wir stellen das ja auf der kommunalen Ebene auch fest, dass du auch völlig unabhängig vom Parteibuch, ne, dann oft Personen sind, die sogar von Parteien aufgestellt sind mit nur ganz kleinen Anteilen im Rat. Ne. Wir haben in Ostdeutschland sehr erfolgreiche FDP-Großstadt-Oberbürgermeister. Wir haben in Städten, wo die SPD schon längst riesig Rückhalt verloren hat, immer noch sehr erfolgreiche SPD-Amtsinhaber und Amtsinhaber. Und das hängt dann oft an Personen, die all diese, sagen wir mal, Komplexitätserwartungen mit einer Persönlichkeit verkörpern, die im Vertrauen aufbaut. Und das hat auf dem Kommunalen dann viel damit zu tun, dass die Menschen ihn spüren, das ist jemand, der ist mit uns, der ist mit dieser Stadt verwachsen, der ist in der Lage zu verkörpern, dass er diese Komplexität durchaus durchschaut, aber sie auch so übersetzt und andockfähig macht. Also eigentlich so ein demokratischen Eros ausstrahlen in einer Welt, die immer wieder komplexer wird und wo die Leute sagen, nee, eigentlich, ich will Demokratie nicht abschaffen, aber ich merke, das sind unendlich viele Themen und da sind aber Menschen, denen ich das zutraue und das haben wir auf der kommunalen Ebene sehr viel und gleichzeitig ist es natürlich eine riesen Herausforderung, weil ja unsere Demokratie und auch die Idee von Bürokratie, deren Prinzip ist das gerade versucht, von Personen zu abstrahieren. Ne? Also soll eben nicht entscheiden, was ist das jetzt für ein Typ da als Amtsleiter, ob ich jetzt meinen Bescheid bekomme oder nicht. Und wir natürlich in der deutschen Kultur noch mal mehr mit dieser Schlüsselaufladung von Personen zu tun haben, aber gleichzeitig jetzt ja auch bei Landtagswahlen wieder merken, wie wichtig dieser Persönlichkeitsfaktor ist. Und da müssen wir auch wieder richtiges und gutes Verhältnis entwickeln, weil das ein entscheidender Komplexitätsbewältigungsmechanismus ist und diejenigen, die Demokratie derzeit abräumen, das ja auch massivst spielen. Ne? Da geht es über Personalisierung, Aufladung. Wir müssen eben deutlich machen, dass es auch eben diesen Typus gibt, der ja diese Faszination eben diesen Eros Demokratie ausstrahlt und du darüber wieder auch Vertrauen gewinnst. Weil das sind dann Personen, denen zugehört wird, ne, die dann auch vielleicht mal erläutern, wenn Dinge, warum gewisse Institutionen sind, wie sie sind. Und das hat mich sehr beeindruckt jetzt auch in den 5 Jahren, weil ich ja viele Kolleginnen und Kollegen auf der kommunalen Ebene kennengelernt habe, die das verkörpern, ne, und die anderen auch Mut machen. Ne. Es gibt Politikerpersönlichkeiten, gerade im Kommunalen, die das sehr gut können. Und wir dadurch jetzt immer mehr auch Menschen haben, die schon mal Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin waren, die dann weitere politische Karrieren machen, weil dieser Typus einfach gefragt ist. Ne? Ich meine, Boris Pistorius, Oberbürgermeister von Osnabrück, ne? Und das merkt man dem auch an. Ne? Also der ist durch eine bestimmte Schule gelaufen und darum hat der einen Habitus, der Vertrauen aufbaut. während du anderen Menschen eben anmerkst, ne, die haben wie in diesem Direktresonanzraum Vertrauen aufbauen müssen. Ne? Die mussten immer nur irgendjemanden in der Partei überzeugen. Das ist eine völlig andere Logik.
Aber ich sehe es so ein bisschen zweischneidig, weil in der Tat, ich glaube, man braucht diese Menschen. Auf der anderen Seite haben wir herausgearbeitet, dass diese Leute, wenn sie in diesem System sind, auch nicht ihre Wirkmächtigkeit eigentlich entfalten können. Deswegen werden sie frustriert und bleiben vielleicht dann sozusagen über die Zeit immer mehr weg. Das heißt, es wird immer mehr ausgedünnt. Also ich sage ja immer, ein System verstärkt ja immer das, was das System belohnt oder was belohnt wird. Und ich glaube, man muss sich schon mal die Frage stellen, was wird hier belohnt? Und Stellschrauben vielleicht mal ändern und sagen, wir wollen mehr solche Leute aktivieren, anziehen, die diesen Pathos oder diesen demokratischen Ethos auch mitbringen und dann auch ihre Aktivität entfalten können. Weil sonst, glaube ich, wird da auch nicht viel passieren. Ne? Genauso wundern wir uns immer, warum wir Wirtschaftssysteme und Organisationssysteme, Unternehmen geschaffen haben, die so viel Natur auch kaputt machen oder auch sozial vielleicht das eine oder andere kaputt machen, weil wir ein Wirtschaftssystem haben, was eine reine ökonomische Performance belohnt, aus meiner Sicht. Und Systeme, die nur ökonomische Performance belohnen, ist das Empathie ist ein Störfaktor. Der wird eliminiert. Da ist auch Machtakkumulation gehört zum Belohnungssystem. Und das meine ich, wo in so einem politischen System oder einer Verwaltungsorganisation, was wird denn da belohnt? Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Governance, ich komme wieder darauf zurück. Wenn wir wollen, dass sich gewisse Dinge verstärken, dass wir Leute anziehen, die diesen Ethos mitbringen, glaube ich, müssen wir schon an diese Stellschrauben ran. Weil sonst wird das über die Zeit, wenn wir noch weiter so machen, sich immer weiter ausdünnen. Also für mich wäre eher die Frage, was müssen wir tun, wie kriegen wir das hin, um so die ersten Schrittchen zu gehen, um diese Stellschrauben irgendwie die Weichen in eine andere Richtung zu stellen und da Belohnungssystem oder eine andere Belohnung zu schaffen, dass diese Faktoren sich verstärken als immer mehr ausdünnen.
Ja, wow. Ich meine, da sind wir natürlich jetzt wirklich in einer spannenden konzeptionellen Debatte. Ich bin ja, sagen wir mal so, von meiner akademischen Sozialisation groß geworden mit dieser Dualität von Struktur und Handel. Anthony Giddens und andere, die immer wieder ja klar machen, klar, du hast Strukturen, die geben vieles vor. Aber am Ende aktivieren sich diese Strukturen eben dadurch, dass Akteure, ne, Menschen in diesen Strukturen handeln. Und dann können sie entweder das reproduzieren und machen das dann stärker oder sie fangen an, mit gewissen Strukturelementen auch zu spielen und dann entwickelt sich zum Teil auch Struktur weiter. Ne? Also weil Struktur ist der immer Begrenzen und Ermöglichen zugleich. Und ein totales System der Bürokratie, ne, kann ein unwahrscheinlich gerechter allen Gestaltungs- und Machtapparat sein. Aber wenn er in die falschen Hände gelangt, kann er genau das Gegenteil auch bewirken. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen zurückhaltender, dass alleine die Struktur, die disruptive Strukturveränderung schon die Lösung ist. Also du brauchst dann auch die Akteurinnen und Akteure, die dann damit umgehen. Und das finde ich, macht eben dieses Experimentieren so reizvoll. Ich meine, wir haben gerade im Kommunalen, die 16 Bundesländer, wir haben 16 Kommunalverfassungen und wir sollten dort nochmal viel mehr Freiräume geben. Sag mal, wenn eine Stadt sagt, mit zwei Drittel Mehrheit, wir wollen den Oberbürgermeister wirklich in seiner Rolle stärken. Aber der nächste Mal soll das jemand sein, der sich sein Spitzenteam zusammenstellen kann, ne? Der dann auch sehr viel mehr Durchsetzungskraft hat. Wir probieren das ja einfach mal aus, weil wir das Gefühl haben, die Stadt soll vorangehen. Das wäre klasse, weil dann könnte man beobachten, was passiert damit, zieht das vielleicht dann noch autoritärer Persönlichkeiten an und man nur alle sagen, boah, nee, dieses Experiment da in Wuppertal bloß nicht. Ne? Also jetzt haben wir gemerkt, war eigentlich gut gedacht, aber hat nochmal ganz eigene Dynamiken. Also diese Lernräume zu organisieren, damit wir ein Gefühl bekommen, was passt in unsere Kultur, ne? Wer nimmt das und füllt das aus. Aber ich bin ganz bei dir, wir müssen an diese Schrauben dran. Also denn wenn wir das alles so lassen, wie es jetzt ist, dann ist die Gefahr da, dass die Strukturen immer mehr auch die falschen Leute ins System ziehen, die Strukturen dann noch mehr ihre destruktive Kraft entfalten und wir am Ende eine Situation haben, wo gar nichts mehr vor Ort geht.
Weil du plädierst ja auch für eine Experimentierkultur, für lernende Regulierungsrahmen. Du plädierst dafür, dass man mal über den eigenen Tellerrand hinausguckt, mal schaut, was andere Städte machen, auch außerhalb Deutschlands. Du hast Skandinavien gerade angesprochen. Es gibt ja in vielen anderen europäischen Städten zu einzelnen Politikfeldern wirklich sehr, sehr gute Beispiele, wie jetzt diese Superblocks, ja, diese Quartiere, 4x400 Meter in einer Stadt, die halt verkehrsberuhigt sind, in Barcelona zum Beispiel. Also es gibt ja für viele der Transformationsherausforderungen Lösungen, vielleicht nicht bei uns vor der Haustür, aber im nahegelegenen europäischen Ausland. Sind wir da zu stolz darauf zu sagen, wir übernehmen einfach mal so eine Best Practice von außen, wir machen mal Copy und Paste, weil das hat dort sehr gut funktioniert und das, was in Barcelona gut funktioniert, kann auch in Frankfurt, München, Wuppertal auch funktionieren.
Also gerade bei diesen Vorreiterbeispielen in der Mobilität, auf die wir ja zu Recht dann gerne schauen, da merkt man eben, wie wichtig so ein Faktor Kultur ist. Ne? Weil so eine Anne Hidalgo in Paris, die ist ja auch im Pariser Verwaltungsapparat groß geworden. Ne? Da hast du plötzlich aber auch eine Stadt, die so einen Selbstanspruch als Weltmetropole hat. Ne? Und dann jemand, der weiß, wie er so ein Apparat gut steuern kann, mit dann einer extrem visionären Kraft, ist plötzlich möglich war, Dinge, wo auch jeder in Paris vor 30 Jahren gesagt hätte, nee, also nie und nimmer machbar, ist dann plötzlich durchsetzbar. Und ich glaube, jetzt ist es in Deutschland nicht eine grundsätzliche Abwehr ist, von anderen lernen zu wollen, sondern das Mobilitätsthema ist sowas hier, ne, nochmal in Deutschland ganz anders aufgeladen, dass deswegen so wenig geht. Ich meine, wir haben ja Leute gehabt, wie Menschen wie Belit Onay, der Oberbürgermeister von Hannover, der wirklich auch mit dieser Vision autofreie Innenstadt gewählt wurde. Ne? Da haben ja alle gesagt, so jetzt wollen wir auch ein bisschen Paris oder Barcelona mal hier in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Und dort ist das inzwischen ja auch zum absoluten Kulturkampf geworden. Und im September 26 bei den Wahlen wird man jetzt sehen, ne, ob dann die Bevölkerung sagt, nee, also wir wollen weiter ein bisschen mehr Paris werden. Oder die Stimmen, die dann dagegen gelaufen sind, sich dann auch durchsetzen. Wir haben es in Berlin erlebt. Ne? Da war eben Berlin wählen und auch die Metropole, wo man sagen könnte, hey, ein bisschen Paris würde uns ganz gut anstehen. Und es dann ja unter der Vorgängerregierung Ansätze gab. Ne? Und dann wurde ein neues Kabinett gewählt, das vieles davon komplett rückgängig gemacht hat. Ne? Also da sind wir bei dem Mobilitätsthema sind wir einfach durch diese Kulturkampfdynamik belastet. In anderen Bereichen klappt das mit dem Lernen ein bisschen besser, aber man muss natürlich sagen, solche lokalen Systeme, gerade die lokalpolitischen Systeme, sind sehr selbstbezüglich. Also um Karriere zu machen in meiner Partei vor Ort, ne, und interessante Posten zu erlangen, ist es nicht wichtig, die bessere sachliche Lösung zu haben, sondern ist es wichtig, die Konstellationen zu kennen, Beziehungsnetze aufzubauen, da investiere ich rein. Ne? Also, dass ich 5 viel bessere Lösungen für meine Stadt habe, damit kann ich mir sozusagen politisch nichts kaufen. Mit guten Netzwerken, Abhängigkeiten, das ist die Währung. Und dadurch gibt es grundsätzlich wenig überhaupt Anreize, mal über den Tellerrand, selbst bis zur nächsten Nachbarkommune zu schauen. Man wundert sich da manchmal, was Tolles direkt in der Nachbarstadt läuft und keiner kennt es im eigenen lokalpolitischen System. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Also müssten Bürgerinnen und Bürger bei auch Wahlen vielleicht noch viel genauer hingucken, wen sie wählen, wem sie einen Vertrauensvorschuss geben und dass sie vielleicht auch mit Fehlern oder mit Experimentierergebnissen, die nicht gut ausgehen, vielleicht auch nicht so abstrafend dem Gegenüberstehen, also auch mehr verzeihen können, zu sagen, okay, das hast du ausprobiert und du hast aus den Fehlern gelernt und jetzt sagst du, es macht besser, ich vertraue dir, weil so ist nun mal das Leben.
Ja, ich meine, das ist ja die Idealvorstellung von Demokratie, ne? Dass Wählerinnen und Wähler genau hinschauen, sich anschauen, was sind das eigentlich für Menschen, was haben die inhaltlich vor, macht das Sinn? Also so ist ja unser Idealbild von Demokratie. Aber die Realität ist ja einfach, dass Menschen ganz, ganz viele andere Themen haben, die sie umtreiben, dass sie einfach nur eine gewisse Leistung vom Staat erwarten, irgendwie den Eindruck haben, das läuft alles nicht richtig und dann aus auch so einem emotionalen Reflex, es muss irgendwann was anderes werden und ich mich jetzt so lange durch so ein komisches Parteiprogramm, ne, das lauter Floskeln nur enthält, durchwühle, habe ich das Gefühl gehabt, der Meier, der war doch ganz sympathisch, der kriegt jetzt meine Stimme. Ne? Also das ist natürlich die Herausforderung von Demokratie immer, dass wir eine regulative Idee davon haben, wie das eigentlich laufen sollte, wie der ideale Wählerinnen und Wähler aussieht. Und dann dieser sich gegenseitig manchmal sehr unglücklich befruchtenden Dynamiken. Ne? Also da würde ich jetzt, das sind auch wieder alle Seiten dran schuld. Und man damit natürlich auch wieder politische Angebote machen muss, die dazu einladen, dass man sagt, hey, es lohnt sich vielleicht auch Personen dann zu wählen, wo man den Eindruck hat, die gucken etwas differenzierter auf die Welt. Ne? Nur wenn du die ein paar Mal gewählt hast und die auch nichts auf die Reihe bekommen, dann sagst du, okay, jetzt versuchen wir es mal mit den Disruptoren. Schlechter werden kann es ja nicht mehr und dann können wir immer noch mal gucken, ob wir dann irgendwann mal wieder die anderen sehen.
Wie wichtig sind dann Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft in Kommunen, in Städten und Gemeinden, auch als Akteure der politischen Willensbildung, auch als Akteure im politischen Umfeld. Sie sollen nicht oder sie können nicht die Aufgabe von Politik übernehmen. Das will ich damit nicht sagen. Aber sie haben ja auch eine Rolle, was das Gemeinwohl und das Gemeinwesen, was die Zukunftsfähigkeit, was die Visionskraft, was die Umsetzungskraft angeht.
Also ich habe das ja manchmal so provokant formuliert. Das Tolle ist ja, dass die Stadt trotz Politik funktioniert. Also wir haben gerade in Städten, und das habe ich am Wuppertal ja auch erlebt, wo dann der politische Prozess zum Teil sehr, sehr dysfunktional ist, wissen dann viele dieser Akteure, die du angesprochen hast, ne, am Standort engagierte Unternehmen, zivilgesellschaftliche Initiativen, wenn wir jetzt nicht Dinge in die Hand nehmen, dann läuft hier gar nichts mehr. Und Wuppertal ist ein wunderbares Beispiel, wenn man auf die letzten 20 Jahre zurückschaut und die Leute fragt, sagt mal, das Wuppertal von morgen, ne? Das Wuppertal, das sozusagen das moderne Wuppertal der letzten 20 Jahre, an was für Projekten macht ihr das fest? Ne? Da wird gesagt, ja, Nordbahntrasse, also eine umgebaute Bahntrasse, die die Stadtanmutung und das Radfahren völlig verändert hat. Ne? Ja, dann Utopiastadt, das ist so ein tolles Stadtentwicklungsprojekt aus der Zivilgesellschaft da an dieser Bahntrasse. Dann haben sich Stiftungen engagiert, da gibt es dann weitere so Quartiersprojekte. Gaskessel, Visiotrom, so ein alter Gaskessel, der umgebaut wird durch unternehmerische Initiative. Das sind zu 80% werden da Projekte genannt, die sind nicht von Politik oder Verwaltung initiiert worden, sondern aus Zivilgesellschaft. Am Anfang manchmal sogar von Politik und Verwaltung bekämpft worden, weil man jetzt nicht wollte, dass da irgendjemand anders übernimmt und die sich dann trotzdem durchgesetzt haben. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, was da geht. Und die Herausforderung ist jetzt aber zu gucken, dass man Governance auch so weiterentwickelt und eine politische und Verwaltungskultur, diese Kräfte noch stärker zu unterstützen, also nicht noch sogar am Ende auszubremsen, weil wir werden diese Form des Engagements bei den schwieriger werdenden Randbedingungen für Kommunen noch mehr brauchen. Also insofern gehen diese Kräfte da durchaus auch kompensatorisch rein. Und darum haben diese Kräfte, glaube ich, aber auch durchaus eine Legitimation, stärker dann zu intervenieren, wenn sie das Gefühl haben, Politik wird jetzt hier komplett dysfunktional für eine Stadt.
Braucht das auch mehr diese Identifikationsprojekte? Wir reden jetzt sehr viel über Olympia zum Beispiel, wir reden sehr viel über große Gartenschauen. Also braucht das in so einer Kommune auch mit dem Umland, mit der Region zusammen stärkere Projekte, die auch identitätsstiftender sind?
Also solche Großprojekte, wir haben das ja bei uns im Wuppertal gehabt mit der Bundesgartenschaubewerbung 2031, die dann auch in meiner Amtszeit erfolgreich war, wir die Strukturen dafür aufgebaut haben. Die haben eine wichtige Katalysatorfunktion aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite sind das ja Projekte, die gewinnst du im Wettbewerb gegenüber anderen. Da bewerben sich viele Städte und wenn man das dann kriegt, wir machen es jetzt ja auch bei Olympia, dann stärkt es das Wir-Gefühl, ne? Weil dann geht es nicht mehr wer gegen wen in der Stadt, sondern wir zeigen mal, was wir als Stadt können. Also insofern sind das wichtige Identifikationsmotoren. In solche Großprojekte kannst du dann eine Reihe auch an anderen Themen reinhängen, die als Einzelne vielleicht durchaus umkämpft sind, aber wo man sagt, nee, jetzt sind wir mal Schaufenster, da kommen ganz viele Menschen hier in die Stadt, um was zu zeigen. Und sie sind ein unendlich wichtiger Katalysator, auch für die Art und Weise, wie Verwaltung nach innen arbeitet. Weil normalerweise sorgt Verwaltung dafür, dass Prozesse ordnungsgemäß abgearbeitet werden und sie dauern eben, solange sie dauern. Ne? Wenn du jetzt so ein Großprojekt hast wie eine Bundesgartenschau, wo klar ist, am 15. April 2031 kommt die neue Bundespräsidentin und eröffnet das Ding, dann merkst du plötzlich, nee, wenn wir das immer machen wie bisher, erst die eine Abteilung, dann wirfst du über den Zaun, dann die nächste und dann merkt die, ach nee, da fehlt aber noch was, dann müssen wir wieder zurück. Dann wird das Ding nicht vor 2038 eröffnet. Also brauchst du plötzlich sehr viel agilere Strukturen. Du musst Schlüsselakteuren aus allen Bereichen früh schon mal zusammenholen, gucken, wo sind die kritischen Pfade, wo haben wir Themen, wo wir auch mal alternative Lösungen finden müssen. Du brauchst laterale Projektstrukturen, um die umzusetzen. Und wenn man das bei so einem Großprojekt macht, an dem ja ganz viele Ressourcen beteiligt sind, setzt das natürlich auch so einen katalytischen Effekt für die Weiterentwicklung von Verwaltungskultur insgesamt. Weil dieser Typus von ressortübergreifenden Projekten, der nimmt ja eher zu. Und das kann man dann an so einem Großprojekt mal sehr idealtypisch durchdeklinieren. Es zieht dann auch insbesondere die aus der Verwaltung an, die Lust haben an so einem Arbeiten. Du gewinnst plötzlich völlig neue Mitarbeiter, die sagen, hey, also Verwaltung konnte ich mir nie vorstellen, aber das Gartenschau organisieren, ne? So ein Großprojekt, das habe ich Bock. Also deswegen bin ich zur Stadtverwaltung gegangen und die bleiben dir dann ja oft auch nach den Projekten und wirken dann in der Organisation auch in Richtung der neuen Kultur. Also das sind alles so Gründe, warum solche Großprojekte wirklich ein ganz wichtiger Interventionsmechanismus sind, ne? Um mit einigen der Herausforderungen gut umzugehen.
Das ist spannend, weil so einen ähnlichen Effekt hat man ja auch in Krisensituationen. In Corona, wo man dann keine Zeit mehr hatte, zwischen den Abteilungen zu überlegen, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, sondern man musste ad hoc alle zusammen an einen Tisch holen. Man hatte nur ein, zwei Tage Zeit zu organisieren, wie man die Bevölkerung vor diesem Virus schützt. Da hat man auch gemerkt, wie ressortübergreifende Zusammenarbeit auf einmal wunderbar funktionieren kann, wie Kollaboration funktionieren kann, wo Leute in der Politik, aber auch in der Verwaltung eine Eigenverantwortung übernehmen und auch gemeinsame Entscheidungen treffen. Und für mich ist ja dann die spannende Frage in solchen Transformationsprozessen, wie kann ich solche Krisenmomente und Rituale, die sich dort bewährt haben, Entscheidungsprozesse übertragen in eine Nicht-Krisenzeit, weil ich will ja nicht ständig irgendwelche Krisen produzieren, ich will nicht ständig irgendwelche Großprojekte aufrufen, um dann solche anderen Arbeits- und Kollaborationsverfahren an den Tag zu legen. Hast du da eine Idee, wie man solche Erfahrungen, positive Erfahrungen einer anderen Zusammenarbeit kultivieren kann für den Regelbetrieb?
Also das kann ich unterstreichen. Ne? Das sind Selbstwirksamkeitserfahrungen auch von Verwaltung gewesen aus diesen Zeiten. Die sind gewaltig, aber die leben natürlich auch von dieser, sagen wir mal, diesem Moment der Mobilisierung. Das ist ja ähnlich jetzt wie ein Spitzensportler. In der Wettkampfsituation rufst du nochmal ganz andere Dinge ab. Und ich glaube, man kriegt das nicht als Dauerzustand eingestellt. Aber dass eine Organisation lernt, stärker auch zu modulieren, ne? Öfters dann immer wieder in solche Sondersituationen sich versetzt und dann das aber mit Freude macht, weil es weiß, was es in solchen Situationen abrufen kann. Aber man muss das, glaube ich, gut zum Ausgleich bringen. Und ich glaube, das macht dann natürlich auch sehr gute Führung aus, dass du das gut dosierst. Und so ein Großprojekt ist dann künstlich erzeugte Krise, ne? Und sagen wir, Organisationen leben ja davon, dass man ständig immer wieder künstlich Krisen erzeugt. Die radikale Organisationsreform, das neue Einsparprogramm, die Riesenmarktoffensive. Und man spürt, wenn man das zu dicht macht, dann ermüdet man eine Organisation. Und wenn man es zu selten macht, dann schläft sie auch ein. Ja, das ist die hohe Kunst der Führung. Aber die Krisen haben dafür sensibilisiert, was eigentlich auch in Verwaltungen steckt. Nur das Dilemma, gerade auch jetzt in dieser Oberbürgermeisterrolle, dass du durch diese anderen, diese politischen und diese Repräsentationsarenen so gebunden bist, dass diese Führungsaufgabe, die dich eigentlich auch zu 150% alleine fordern würde, dass die meistens hinten überfällt, weil dafür kriegst du an der Wahlurne in der Regel keinen großen Lohn. Ne? Aber dass du wirklich auf jedem Bürgerfest warst und zu jedem 30-jährigen Jubiläum eines Tennisvereins, das bringt dir am Ende die entscheidenden Stimmen für die Wiederwahl. Ne?
Nur wenn ich keinen Termin beim Bürgeramt bekomme, also wenn es nicht funktioniert, dann kriegst du halt auch nicht die Stimme bei der nächsten Wahl. Gell?
Ja, ja, nur das sind eben strukturelle Themen, die anzugehen. Das funktioniert nämlich dann, wenn du das 5 Jahre konsequent gemacht hast, funktioniert es dann nach deiner Abwahl genau beim Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und daher in der Abwägung neigen dann doch viele dazu, sagen, hey, lieber auf den kurzfristigen Effekt dann auch zu setzen. Aber ganz klar, ne? Also wenn du 15 Jahre Oberbürgermeister warst und das Bürgeramt genauso schlecht funktioniert wie am Anfang, dann wirst du dafür die Quittung bekommen. Aber ja, nach 5 Jahren, wenn du merkst, das hängt ganz, ganz tief an Führungs- und Strukturfragen, weißt du ganz genau, das kriege ich jetzt in 5 Jahren nicht aufgeräumt.
Wobei, ich glaube, aus meiner Sicht, gerade bei diesem Thema Krisen, in diesen Situationen hat man eben genau diesen Punkt, dass wir ein verbindendes Ziel haben. Da gibt es keine Diskussion über machtpolitische, ne, sondern es gibt ein verbindendes Ziel und dann kriegst du auch sozusagen Ressourcen aktiviert. Und das bringt mich eher auf den Punkt, wir haben ja jetzt viel über Governance, strukturelle Fragen gesprochen, aber du hast es ja auch selber gesagt, es gibt diesen wesentlichen Faktor des Netzwerkes, des solidarisierten Netzwerkes, das unterstützende Netzwerk, dass, wenn man jetzt neu reinkommt, sich selber irgendwie aufbauen muss. Und das ist, glaube ich, etwas, diese Netzwerkarbeit, die müsste, glaube ich, sehr sich an bestimmten Zielen orientieren und kontinuierlich sein. Also wenn ich sage, es gibt in einer Kommune bestimmte Elemente, sage ich mal, ja, die haben alle ein verbindendes Ziel zum Thema Mobilitätspolitik. Das könnte sogar parteiübergreifend theoretisch sein, ja. Aber diese Netzwerkarbeit so zu machen, dass wir sagen, wir haben sozusagen Knoten in diesem Netzwerk, die Energie da reinbringen, die sich an bestimmten Zielen orientieren. Und wenn jetzt jemand reinkommt, der jetzt gewisse Dinge tut, auf Basis des Bürgerwillens und dann gewisse Ziele, dann müssten diese Netzwerke greifen. Weil wenn du dir das immer wieder neu aufbauen musst, also das ist eigentlich etwas, was man vielleicht auch parteipolitisch kontinuierlich in einer Kommune irgendwie entwickeln müsste, dass man es nutzen kann und direkt sozusagen, dass es Power entwickelt. Weil jeder, der neu reinkommt, sich das alles neu aufbauen muss, der wird es schwierig haben. Du hast wahrscheinlich erstmal lange beschäftigt, irgendwie diese Strukturen und diese Netzwerke für dich auch aufzufahren, bevor du da richtig Energie auch entwickeln konntest, kann ich mir vorstellen zumindest.
Da ist wirklich auch natürlich Parteienorganisation eher ein Problem, weil wirklich solche strategischen, thematischen Netzwerke, ja, die kriegst du in der Stadt nur aufgebaut mit Akteuren außerhalb des politischen Betriebs. Ne? Das sind dann vielleicht die Verkehrsbetriebe, die verkehrspolitisch engagierten Akteure und im Beschlüsselakteure in der Verwaltung. Ne? Also die sind die stabile Netzwerkstruktur. Die Frage, wer macht jetzt gerade in der Politik Verkehrspolitik? Ne? Wie werden die Zuständigkeiten verteilt? Das ist zum Teil komplett erratisch. Ne? Das ist eher ein Glückstreffer, wenn du mal eine Person hast, die sich wirklich für das Thema tief interessiert und auch hochkompetent ist. Und darum musst du auch hier wieder die Strukturen so organisieren, dass sie dann oft trotz Politik auch funktionieren. Ne? Und das macht es einfach sehr herausfordernd, weil du in dem politischen Wettbewerb ist diese Frage, ob strategisch etwas in der Stadt umgesetzt wird, völlig untergeordnet. Da geht es erstmal darum, gewinnt unsere Partei, haben wir überhaupt Macht? Werde ich irgendwas in der Partei? Und diese Logiken werden durch ganz andere Faktoren bestimmt. Also für Strategie kannst du dir im politischen Wettbewerb nichts kaufen, überhaupt nichts. Und deswegen ist es völlig uninteressant, strategische, thematische Netzwerke zu entwickeln, weil das in der politischen Logik völlig wertlos ist. Und darum muss man die Strategiefähigkeit in Städten über Netze ganz außerhalb organisieren. Ne?
Aber Lobbyorganisationen sind ja eigentlich auch nichts anderes. Sowas in die Richtung, dachte ich jetzt. Aber dann die Beziehungen sozusagen da aufzubauen, dass man da auch eine gewisse Machtwirkung erzielen könnte, sowas.
Ja, wobei, sagen wir, die Lobbyiert wird ja immer dann in alle dann auch Richtungen bei den Themen. Aber es ist richtig, also zumindest ist es extrem hilfreich, auf vielen Ebenen in der Stadtgesellschaft mit den verschiedenen Akteuren vernetzt zu sein, weil du musst immer wieder ein Gefühl haben, wo sind die Macht- und Energiefelder. Ne? Und je besser du die kennst in deiner Stadt, umso eher kannst du die dann auch für gewisse thematische Anliegen in Stellung bringen.
Und das meinte ich, also jemand, der kontinuierlich diese Machtfelder organisiert. Und das müsste eigentlich eine Art kontinuierliche Aufgabe sein in der Kommune.
Ja, wobei ich glaube, diese Machtfelder sind am Ende dann schon immer etwas, was auch stark an dir, auch an einzelnen Personen hängt. Ne? Aber Machtfelder, Macht ist auch immer ein Tauschverfahren. Ne? Also du baust Machtfelder auf, weil du selber Machtpotenziale mitbringst und es damit dann interessant wird. Wenn dann eine Schlüsselperson herausfällt, dann kollabiert dann oft auch ein bisher vielleicht gut funktionierendes Machtfeld.
Also entweder du bringst das mit und kommst dann in so ein Amt rein, hast aber sozusagen die Strukturen dafür, bringst du mit. Es ist schwierig sozusagen, jetzt nehme ich deine Aussage, das irgendwie personenunabhängig zu organisieren, auch wieder als Struktur, als Machtstruktur sozusagen, die aber gewisse Ziele verfolgt, um dann eben Personen, die da reinkommen, temporär zu unterstützen. So habe ich jetzt eher gedacht.
Ja, ja. Gut, ich meine, wird auch sehr abstrakt. Ich meine, so wirst du ja auch von gewissen Machtfeldern in so ein Amt getragen, ja, auf die du dich dann stützen kannst. Bei mir war das sehr stark, diese Zivilgesellschaft. Ne? Wir hatten eine super Kampagne, ne? Weil viele Leute, die diese Stadt am Laufen gehalten haben, das Gefühl hatten, wow, wenn wir jetzt einen von uns auf die andere Seite schicken, ne, das wird richtig kraftvoll. Und ich dann immer so im Spaß sage, aber wir haben unterschätzt, dass dieses System so Typen wie mich schon zum Frühstück verspeist, ne, weil das nach ganz anderen Logiken funktioniert. Aber ich natürlich mich auf dieses ursprüngliche Machtfeld weiter stützen konnte, nur es im Hinblick auf diese Veränderung der politischen Strukturen sehr viel weniger machtvoll war, als wir uns das vielleicht erhofft hatten.
Ne. Zum Abschluss die Frage, von meiner Seite, bist du zu früh rausgegangen? Hättest du mit all der Erfahrung und mit all der Reflexion, die du auch hier im Podcast uns dargelegt hast, wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, nochmal 5 Jahre weiterzumachen, um mit diesen Erfahrungen dann noch stärker wirken zu können in der Stadt?
Also das hängt ja von sehr konkreten Situationen ab. Und in Wuppertal war das so verkämpft, ne? Also weil dieses Fremdeln, diese Abwehrreaktion dann gegen meine Person in dem politischen Establishment so stark war, das war nicht mehr heilbar. Ne? Also weil du kannst ja nicht einfach auf Nullpunkt setzen, sondern wenn ich jetzt nochmal in diese Wahl gegangen wäre, ne, das wäre ein solcher Bashing-Wahlkampf geworden, in dem alle versucht hätten, aus dem anderen Spektrum nachzuweisen, was das für eine Katastrophe für die Stadt war. mit dem Schneidewind und jetzt unbedingt Änderung da muss. Und wenn ich das dann gewonnen hätte, ne, wäre das eine nochmalige solche Demütigung für den Politapparat gewesen, dass ich keine Idee hatte, wie kann man das dann konstruktiv wenden. Also insofern, in der Konstellation war das, glaube ich, die einzig richtige Entscheidung, um auch für die Stadt eine konstruktive Energie nach vorne zu entwickeln. Ich glaube, wenn ich mein eigenes Buch damals schon hätte lesen können, wäre ich einige Dinge anders angegangen und dann hätte es vielleicht mit diesem Hintergrund, in diesem Wissen, auch eine andere Perspektive für die 5 Jahre und damit auch eine längere Sicht gegeben. Und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, damit andere, wenn ich möchte, ermuntern auch für diese Seitenwechsel, die sich dazu entscheiden, dass sie nicht nochmal vielleicht in gleiche Fehler und Fallen hineinlaufen und sich selber auch im Hinblick auf ihre Voraussetzungen nochmal anders prüfen, als ich das gemacht habe.
Da bin ich froh, dass du diese Kurve gerade bekommen hast und nicht gesagt hast, wenn ich das Buch, was ich heute geschrieben habe, schon vor 5 Jahren gelesen hätte, hätte ich mich erst gar nicht entschieden, Oberbürgermeister von Wuppertal zu werden.
Nee, absolut nicht. Also Sam, ich bereue das nicht. Das waren ohnehin 5 extrem intensive, aber auch extrem reiche Jahre. Auch gerade durch diese vielen Kontakte Menschen. Daher kann ich das jedem nur empfehlen. Ne? Das ist eine unendlich dankbare Aufgabe. Und sie ist auch mit Transformationsansprüchen kombinierbar. Das ist sehr, sehr voraussetzungsvoll und dessen sollte man sich bewusst sein. Aber man sollte, wenn man diese Chance hat, die Aufgabe auf jeden Fall annehmen.
Uwe, vielen herzlichen Dank für diese intensiven Einblicke in den Maschinenraum des Politikbetriebs in Kommune. Aber ich glaube, vieles ist auch auf andere Politik- und Verwaltungsebenen zu übertragen. Vielen Dank für diese Denkanstöße und auch für das Mutmachen, dass Menschen, egal aus welchen gesellschaftlichen Bereichen, einfach sich interessieren für das Gemeinwohl, für die Demokratie und auch in diese verantwortungsvollen Funktionen hineingehen, wenn auch nur temporär, weil wir ja auch schon gesagt haben, das ist alles nur Macht auf Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.